wenn dieser Mensch weiterhin alleine gelassen worden wäre von einem HR-Team oder von den Behörden, so wie es den Anschein am Anfang hatte, er hätte niemals geschafft, für seine Familie den Aufenthalt zu bekommen. Und er hatte auch schon angekündigt, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann nehme ich meine Familie und gehe woanders hin. Das tue ich mir hier nicht an als hochqualifizierte Fachkraft.
Hallo, hier bei meinem Podcast Wanted Global Talents. Ich bin Cornelia Epping, Geschäftsführerin von Moves Consulting, der Serviceagentur für Global Recruiting, Fachkräfteimmigration und internationales Onboarding. Hier in diesem Podcast teile ich meine Erfahrung und Best Practices, damit auch du die besten Mitarbeiter für dein Unternehmen aus Drittstaaten zu dir holst. Und jetzt viel Spaß!
Global Talents, dem Podcast für HR-Manager und alle jene unter euch, die sich für internationales Recruiting und Onboarding interessieren. Heute möchte ich mit euch über das Thema Wettbewerb sprechen. Wettbewerb und den Kampf um die besten Talente auf internationaler und nationaler Ebene. Wir werden uns mit den internen Herausforderungen in eurem Job und den Herausforderungen beschäftigen, denen wir als Dienstleister in den Bereichen Immigration und internationales Recruiting gegenüberstehen. Außerdem wollte ich mit euch betrachten, wie unsere Regierungen und Behörden damit umgehen. Viele Themen vermischen sich in unserem Arbeitsalltag. Lasst uns doch zunächst über den Wettbewerb sprechen. Gestern las ich, dass mittlerweile sogar bei den Bundesjugendspielen und anderen Sportfesten für Kinder und Jugendliche die Bewertung in Form von Medaillen und Zertifikaten abgeschafft werden soll. Ein Journalist hat eine Ausrichterin gefragt, wieso dies, und die hat dann geantwortet: Wir wollen, dass alle gleich behandelt werden und jeder mit einem guten Gefühl heimkehrt. Wenn wir Medaillen und Zertifikate verteilen mit Punkten für den ersten, zweiten und dritten Platz, dann könnten jene, die nicht gewonnen haben und keine Punkte erreicht haben, traurig sein und sich zurückgesetzt fühlen. Ich höre schon die einen oder den anderen unter euch sagen: Echt jetzt? Das ist das Prinzip von Wettbewerb. Richtig, ist auch meine Ansicht. Nur im Wettbewerb messen wir uns am besten der Besten und sind bestrebt zu wachsen und uns zu verbessern. Leistungsprinzip ist etwas, was in jedem Land anders verstanden wird, aber generell Leistung bringen zu wollen, im Wettkampf bestehen zu wollen, ist im Menschen angelegt. Auf Neudeutsch sagen wir dazu Benchmarking. Dieses Benchmarking ist ein wichtiger Faktor in der Unternehmenswelt, um uns an den Besten im Markt zu messen und zu vergleichen, wo haben wir uns verbessert und wo können wir noch wachsen, wo können wir uns noch verbessern. Wir haben alle schon in den Schulen erlebt, zunehmend Noten abgeschafft werden. Auch an den Universitäten sollen bald Bewertungen der Vergangenheit angehören. Ich frage mich nur, woran wird dann unser Erfolg gemessen? Wie können wir sichtbar machen, dass wir unsere Lernziele erreicht haben? Oder auch im Beruf, woran messt ihr, ob ihr euch verbessert habt, ob ihr eure Ziele erreicht habt? Einerseits könnte man sagen, am Gehalt, das ich verdiene, wenn ich eine Gehaltserhöhung kriege, ist das eine Benchmarking-Position oder eben andere Dinge. Ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr eine Idee und mögt mir einmal etwas dazu schreiben. Aber wenn wir überall mit dem sogenannten War of Talents konfrontiert werden, dann geht es auch hier um den Wettbewerb um Talente und auch da geht es um den unternehmerischen Erfolg. In Unternehmen wird der Erfolg an Kennzahlen gemessen, meist in der Finanzabteilung. Ihr kennt es sicher alle. Und auch am Börsenwert wird gemessen, ob ein Unternehmen erfolgreich ist oder nicht. Ich habe diese Woche auf LinkedIn gelesen, dass der Ausdruck War for Talents als veraltet angesehen wird. Denkt ihr das auch so? Also ich bin der Meinung, dass jener Mensch, der das geschrieben hat, nicht wirklich viel Kenntnis im Bereich HR und Recruiting hat. Denn der War of Talents ist für Recruiter, für euch HR-Manager, die ihr im Global Mobility, im Global Onboarding aktiv seid, allgegenwärtig. Ihr kennt das. Kandidaten, die ghosten, Kandidaten, die während dem Antragsprozess auf Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis abspringen. Ihr habt sicher viele Geschichten dazu zu erzählen. Wir hören zum Beispiel von unseren Firmenkunden, wenn wir in unseren Präsentationsterminen uns vorstellen, wir haben da Stellen, die wir seit 12 Monaten nicht besetzen können. Wir wissen, dass wir uns allmählich darauf einstellen müssen, uns für unsere Fachkräfte im Ausland umzusehen. Wir müssen da jetzt nur in unserer Belegschaft noch Überzeugungsarbeit leisten. Ein Unternehmensleiter sagte uns kürzlich, derzeit haben wir 400 Mitarbeiter an mehreren Standorten in Deutschland. Bis 2027 wollen wir auf 1000 Mitarbeiter wachsen. Das finde ich in der heutigen Zeit eh schon extrem ambitioniert. Das ist eine Zahl, an der man Erfolg messen könnte. Doch dieses Unternehmen kann laut HR nicht global rekrutieren, weil die Stammbelegschaft aus einer Zeit stammt, in der Englisch nicht zur allgemeinen Ausbildung gehörte. Ist ein Argument, ich respektiere es, wenn Unternehmen sagen, nein, wir wollen nur deutschsprachige Kandidaten haben, kommt ja auch immer auf die Branche an und auf das Produkt. In manchen Beratungsunternehmen ist nun mal unmöglich, mit Englisch oder sogar vielleicht ein Englisch mit Akzent zu sprechen. Es muss Deutsch sein, das können wir alle verstehen. Aber ich frage mich, wie ein Industriebetrieb wie dieser, der Elektroingenieure, Prozessingenieure, Entwicklungstechniker und so weiter benötigt, wie dieses Unternehmen das Mitarbeiterwachstum in so kurzer Zeit bewerkstelligen will, ohne international zu rekrutieren. Also hier scheint doch die Niederlage im Kampf um die besten Talente quasi vorprogrammiert zu sein. Was denkt ihr darüber? Ich habe diese Woche in großen Medien, ich lese viel NZZ, FAZ, die Zeit, und so. Und da habe ich gelesen, dass Deutschland jedes Jahr etwa 1,5 Millionen qualifizierte, berufsausgebildete Einwanderer benötigen würde, um den Bedarf an Arbeitskräften zu decken. Und wenn man dann noch überlegt, ich gehe dabei von qualifizierten Fachkräften aus, die über eine anerkannte Berufsausbildung meist in Mangelberufen verfügen. Also Deutschland müsste 1,5 Millionen nach Deutschland einwandern lassen, um dann mindestens 400.000 dieser Fachkräfte im Land halten zu können, nur um den Mindestbedarf zu decken. Ein kurzer Ausflug. Die Bewertung der beruflichen Qualifikation erfolgt übrigens nicht nur nach den Anforderungen des Arbeitgebers. Auch die in den Einwanderungsprozess eingebundenen Arbeitsagenturen reden hier mit. Ebenso, wenn es zum Beispiel eine Gleichwertigkeitsbescheinigung braucht, spricht auch die IHK noch mit. Zu diesem Thema suche ich übrigens noch Interviewpartner. Also wenn jemand von euch Lust hat, einmal mit mir darüber zu reden, über die Antragsprozesse, über die eigenen Erfahrungen, über die Herausforderungen und über die Erfolge, schreibt mir. Ich freue mich über ein E-Mail und über ein Angebot für einen Termin, dass ihr mal einmal zu einer meiner Podcast-Folgen kommt. Also hier ist ein Spagat zwischen dem, was das Unternehmen sucht, nämlich Branchenerfahrung im besten Sinne, genügend Berufserfahrung, vielleicht auch dann noch dazu die berufliche Fachqualifizierung. Und den will man dann ins Unternehmen holen. Und dann kommt die Agentur an, die Arbeitsagentur, die IHK, und sagt, nein, nein, die Ausbildung ist nicht so wie bei uns in Deutschland. Und das Einwanderungsgesetz sagt, bestimmte Qualifikationen müssen nachgewiesen werden. Und nur dann darfst du den reinholen. Und so verlieren wir gute potenzielle Kandidaten schon auf dem Weg. Um nochmal an meine Aussage von vorhin anzuschließen, es wandern nicht nur hunderttausende Menschen aus Drittstaaten jährlich nach Deutschland ein, sondern laut Eurostat verlassen gleichzeitig jährlich ca. 250.000 hochqualifizierte Schlüsselkräfte Deutschland. Deutsche verlassen Deutschland. Dieser sogenannte Brain Drain findet also nicht nur in anderen Ländern statt, von wo momentan sehr viele unserer Schlüsselkräfte kommen, Russland, Rumänien, Bulgarien, Albanien, Kosovo. Dort leidet man unter dem Brain Drain. Die Wirtschaft leidet schon sehr durch die Abwanderung der Schlüsselkräfte. Sondern auch bei uns in Deutschland findet ein Brain Drain statt. Wir verlieren jährlich 250.000 Schlüsselkräfte. Hinzu kommt, diese Schlüsselkräfte haben großteils Familie. Diese Kinder gehen mit ins Ausland und kommen selten zurück. Wir hören halt auch immer wieder von der fehlenden Willkommenskultur in Deutschland. Das ist ein Thema. Teilweise zieht es auch die Drittstaatsfachkräfte nach einigen Monaten raus aus Deutschland. Viele kommen nach Österreich, wo ich meinen Firmenhauptsitz habe, weil wir tatsächlich die höchste Lebensqualität haben hier. Mal wieder, jährlich werden wir gewählt zum Standort Nummer 1, was Lebensqualität angeht. Oder sie entscheiden sich für die Schweiz, weil halt dort hohe Gehälter locken, trotz der hohen Lebenshaltungskosten. Ganz, ganz viele, auch aus unserem Pool, mit Menschen, mit denen wir zu tun haben aus aller Welt, sagen, ich gehe in die Niederlande, nach Frankreich, nach Portugal, Spanien oder rauf nach Skandinavien, weil neben der guten Gehälter und der vorteilhaften Steuerverhältnisse Niederlande, Spanien bietet zum Beispiel den Drittstaatlern, die reinkommen, extra Steuervorteile für die ersten Jahre. Kommen sie auch deswegen in diese Länder, weil dort die bessere medizinische Versorgung, die bessere soziale Absicherung ist. Auch das ist mittlerweile ein ernstzunehmendes Thema und gehört mit in einkalkuliert, wenn wir Kandidaten aus Drittstaaten rekrutieren. Was sind die Argumente, wieso sollte jemand nach Deutschland, nach Österreich oder nach Holland gehen? Natürlich, immer wieder die Sprachkenntnisse. In Holland spricht jeder Mensch Englisch. Für viele Menschen weltweit ist es leichter, Spanisch zu lernen als Deutsch. Also gehen Sie nach Spanien oder Portugal. Das sind alles Themen, die wir in unseren Rekrutierungsgesprächen und in unseren Immigrationsgesprächen mit den Kunden immer wieder haben. Also Deutschland muss sich sehr anstrengen, um qualifizierte Bewerber davon zu überzeugen, ein Stellenangebot anzunehmen. Wie macht ihr das bei euch in euren HR-Teams? Womit überzeugt ihr? Habt ihr vielleicht ein Buddy-Programm, das ihr sagt, wenn wir sie dann im Land haben, dann stellen wir jemanden an die Seite. Wir haben Programme, damit sie sich wohlfühlen, leichter sozial vernetzen. Schreibt mir. Ich freue mich auf eure E-Mails. Ich freue mich auf eure Informationen, die ich gerne in der nächsten Folge mit erzähle, berichte oder ihr kommt selbst zu mir in den Podcast und berichtet selber über eure Erfahrungen. Es ist also tatsächlich immer noch so, wenn ich dann über die Antragsprozesse rede jetzt, das ist der nächste Teil meines Podcasts heute. Wir haben sie angeworben, wir haben sie überzeugt, sie kommen zu uns nach Deutschland, nach Österreich, wo auch immer hin. Reden wir heute mal über Deutschland. Und dann gibt es aber ganz viele Arbeitgeber in Deutschland, die immer noch sagen, na, den Antrag, also deine Arbeitsbewilligung musst du dir selber besorgen, da können wir dir nicht helfen. Dann stehen die dort vor der Botschaft und kennen sich nicht aus. Vieles kann man sich zwar online googeln, wie man heutzutage sagt, aber das ist nur ein Bruchteil dessen, was dieser Mensch wirklich brauchen würde. Denn die Einwanderung hat so viele Hürden, die das Verhalten der Mitarbeiter in den Botschaften und den zuständigen lokalen Behörden ist so unhöflich. Die Gesetzgebung ist so konstruiert, die Antragsprozesse sind so konstruiert, dass sie so kompliziert sind, dass der Kandidat praktisch während dem Antragsprozess sozusagen verhungert. Ich habe heute 3 Fälle mitgebracht, die das ein bisschen verdeutlichen sollen, ein Bild schaffen wollen, vor welchen Hürden die Kandidaten stehen, selbst wenn sie noch so gut qualifiziert sind. Und wie wir halt in jedem Fall helfen konnten, mehr oder weniger, um dieses Elend sozusagen zu beenden und zu helfen, das Ganze zu einem positiven Abschluss zu bringen. In 2 Fällen konnten wir schon den Mitarbeiter und den Managern behilflich sein. Die Fälle sind abgeschlossen. Einer ist noch am Laufen, da wissen wir aber schon, dass auch der zu einem positiven Abschluss kommt. Also Fall 1 ist ein hochqualifizierter Produktionsleiter aus dem Iran, der seit 2 Jahren in einem Industriebetrieb in Deutschland arbeitet. Durch ein Versehen und Missverständnis in der Kommunikation mit der HR-Abteilung wurde beim Antrag auf das beschleunigte Fachkräfteverfahren damals nicht angekreuzt, dass die Familie mit reinkommen soll. Der Kandidat hatte gesagt, er will halt die Probezeit überstehen, dann die Wohnung anmieten und will dann halt die Familie nachholen. Was die HR-Mitarbeiterin nicht wusste, ankreuzen, dann kann man später den Antrag auf Visum D stellen und es wird problemlos bewilligt, hat sie nicht gemacht. Jetzt war er aber schon 1 Jahr lang in Deutschland und wollte dann jetzt die Familie doch mittlerweile dringend zu sich holen und hat dann in der HR-Abteilung gefragt, ob sie jemanden kennen würden, der helfen könnte, weil man hat ihm 9 Monate lang den Termin bei der deutschen Botschaft im Iran verweigert, um den Antrag auf Aufenthaltserlaubnis für seine Frau und seinen Sohn einzureichen. Man hat kein Telefon abgehoben, es wurde auf keine E-Mail geantwortet, man hat ihn regelrecht geghostet. Das Unternehmen hat gegoogelt, hat uns gefunden, hat unsere Bewertungen gelesen und hat angerufen. Und wir haben uns das Ganze angeschaut und wussten gleich, okay, die Mitarbeiter der Botschaft wollen etwas Bestimmtes, finden es nur nicht notwendig, das zu nennen. Das ist grundsätzlich ein Verhalten, was wir wiederholt in deutschen Botschaften haben. Nach dem Motto, wenn ich mich lange genug totstelle, wird der Kandidat irgendwann entweder aufgeben oder von alleine drauf kommen, wie es zu laufen hat. In diesem Fall war es so, dass wir dann über die Behörde in Deutschland eine Anfrage haben stellen lassen an die Botschaft, wieso der Antrag auf Familienzusammenführung nicht genehmigt wurde oder nicht angenommen wurde. Da hieß es, sie müssen in das beschleunigte Fachkräfteverfahren aufgenommen werden. In der zuständigen Behörde in Deutschland sagte man, das Projekt ist abgeschlossen, das Fachkräfteverfahren ist abgeschlossen, das ist jetzt eine normale Familienzusammenführung. Die Botschaft bestand darauf, wir mussten den ganzen Prozess durchlaufen. Das hat 10 Monate gedauert, bis wir diese Info bekamen. Man hat sie regelrecht bewusst im Unklaren gelassen. Okay, wir haben die ganzen Anträge fertig gemacht, haben nachträglich die Familie in das Fachkräfteverfahren aufnehmen lassen. Das heißt, es musste wieder aufgenommen werden, wieder eröffnet werden und die Familie mit aufgenommen werden. Dann wurde nach der Bewilligung wurde in dem Fall die Botschaft informiert, dass dieses Fachkräfteverfahren nachträglich auf die Familie ausgeweitet wurde, bewilligt wurde. Man solle bitte jetzt das Visum D ausstellen. Alles auf Anfang. Man hat einen Termin beantragt. Der Termin wurde nicht genehmigt. Und es ging wieder wochenlang so weiter. In diesem Fall sind wir dann über das Innenministerium gegangen, haben offiziell Beschwerde eingereicht. Und dann wurde auch der Termin gewährt und die Familie ist mittlerweile in Deutschland. Natürlich hatte dieses Elend hier noch kein Ende. Man hat auch hier wieder die Anfrage nach Termin verweigert, die Antwort verweigert. Die Termine konnten nicht vergeben werden wegen Arbeitsüberlastung. Es sind so viele Anträge da. Und es musste jetzt erst einmal zwischenzeitlich eine Fiktionsbescheinigung ausgestellt werden, weil man wusste, dass man für die Dauer des Visum D, 6 Monate, es nicht schaffen würde, die endgültige Aufenthaltskarte auszustellen. Also bekommt man jetzt für ein Jahr eine Fiktionsbescheinigung und so lange dauert es halt, bis sie ihre Aufenthaltsanzeige einreichen können. Kein Problem, sie ist legal hier, sie ist bewilligt worden und alles, man kann ihr nichts, ja. Sie müssen nicht wieder ausreisen, sie kann ganz normal hier ihr Leben jetzt aufbauen in Deutschland. Wenn dieser Mensch weiterhin alleine gelassen worden wäre von einem HR-Team oder von den Behörden, so wie es den Anschein am Anfang hatte, er hätte niemals geschafft, für seine Familie den Aufenthalt zu bekommen. Und er hatte auch schon angekündigt, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann nehme ich meine Familie und gehe woanders hin. Das tue ich mir hier nicht an als hochqualifizierte Fachkraft. Ich muss sagen, ich kann ihn verstehen. Im Fall 2 ging es tatsächlich auch um ein beschleunigtes Fachkräfteverfahren. Hier ging es um eine indische Schlüsselkraft, hochqualifiziert. Allein das Jobprofil, das mitgeschickt wurde mit dem Antrag auf beschleunigtes Fachkräfteverfahren, hatte Anforderungen an den Arbeitsplatz, die nicht mit Nachweisen belegt werden konnten. Konnte auch nicht anders, weil es um eine Datenschutzgrundverordnung nach europäischem Recht ging und weil es um Datenschutz ging, der so in Indien nicht gehandhabt wurde, konnte er gar nicht wissen, konnte er gar keinen Nachweis für erbringen. Wir hätten das ganz toll richten können. Es gibt da nochmal die Möglichkeit, während dem beschleunigten Fachkräfteverfahren mit der Gleichwertigkeitsbescheinigung einen Nachschulungsantrag zu stellen. Und der kann im Inland stattfinden. Und wenn diese Nachschulung beendet wurde, kann mit dem Nachweis der Nachschulung das Gleichwertigkeitsverfahren wieder aufgenommen werden. Es kann bestätigt werden und damit ist das beschleunigte Fachkräfteverfahren abzuschließen. Und das Ganze dauert im Schnitt 4 bis 5 Wochen. Das geht relativ rasch. Und dieser Kandidat hätte nicht wieder ausreisen müssen, sondern hätte ganz normal weiterarbeiten können. Wir haben diesen Kandidaten angerufen, gefragt, wie schaut's aus? Wir sind jetzt zwar schon seit einem Jahr damit zugange, aber wir würden dich gerne einladen, auf Firmenkosten die Nachschulung zu machen. Dauert nur 4 Wochen und dann kannst du gleich ganz normal weiterarbeiten. Die Antwort des Kandidaten lautete, herzlichen Dank für das Angebot, aber da es von Ihrer Seite so lange gedauert hat, habe ich ein Arbeitsangebot in Belgien angenommen. Das Antragsverfahren dauerte 4 Wochen und ich arbeite hier schon seit 6 Monaten. Hier hat eine Firma den War for Talents, den Kampf um die Talente, verloren, weil die Antragsprozesse so kompliziert gestaltet wurden in Deutschland, dass er keine Chance hatte, rechtzeitig diesen Mitarbeiter reinzukriegen. Im dritten Fall geht es um einen Fall in Österreich. Falls es noch interessiert und ihr noch nicht abgeschaltet habt, ist interessant. Es gibt die Gesetze, sowohl Deutschland als auch Österreich. Das Arbeitsrecht gilt für das gesamte Land. Deutschland hat viele Bundesländer, Österreich nur 9. Wir hatten eine Blue Card für einen Fachkraft aus USA beantragt in Tirol. Und innerhalb von 6 Wochen kam diese Bewilligung auch. Das ging ganz, ganz einfach. Eigentlich für uns überraschend einfach. In der Blue Card gibt es eine Ausnahme. Normalerweise muss man ein mindestens 3-jähriges facheinschlägigen Studienabschluss haben. Und das muss zu dem Jobangebot passen. Und es muss ein Jobangebot vorliegen mit einem bestimmten Mindestgehalt. Das ändert sich ja momentan auch jährlich in Deutschland und in Österreich. Er hat keine Matura, also kein Abitur, dieser Kandidat, hat aber 10 Jahre in der IT Berufserfahrung und hat von seinem bisherigen Arbeitgeber ausgestellt bekommen, die Info schriftlich entspricht einem 3-jährigen Informatikstudium, die Fachkenntnisse. Und damit hat er seine Blue Card gekriegt. Es hat dann eine andere Firma in Wien einen ähnlichen Weg beschreiten wollen. Dieser Kandidat hat Abitur, hat über 10 Jahre einschlägige Berufserfahrung in der Informatik, hat ein weit über das Mindestgehalt hinausgehende Arbeitsangebot und hat sogar noch 3 Jahre lang in Abendschule nebenberuflich Informatik gelernt an einer Berufsfachschule. Ihm ist diese Karte abgelehnt worden, weil das Gesetz in Wien anders interpretiert wird als in Tirol. Auch das sind Prozesse, die unsere Kandidaten, unsere Firmen durchlaufen. In diesem Fall haben wir Berufung eingelegt. Es ist derzeit in Bearbeitung. Wir wissen, dass wir diesen Kandidaten in Kürze hier begrüßen dürfen. Alle diese Beispiele sollen euch aufzeigen, wie kompliziert Antragsprozesse vom Gesetzgeber gestaltet wurden, ganz bewusst gestaltet wurden, laut Originalaussage eines Arbeitsagenturmitarbeiters. Und von Bundesland zu Bundesland kann die zuständige Behörde individuell entscheiden und Gesetze interpretieren. Auch die jüngste Reform des deutschen Fachkräfteeinwanderungsgesetzes stellt dies wieder unter Beweis. Es wurden neue Namen geschaffen für bereits zuvor verfügbare Kategorien, siehe Chancenkarte und Jobseeker-Visum, sehr, sehr ähnlich. Aufenthaltsbewilligungen, Arbeitsbewilligungen. Es soll Fachkräften und Arbeitgebern vorgegaukelt werden, dass der Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt jetzt leichter wird mit der neuen Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes. Ich bin der Ansicht, das stimmt so nicht. Denn solange an den Arbeitsprozessen, an den Bearbeitungsprozessen und den Nachweisungserfordernissen wie Diplom, Zertifikat etc. nichts geändert wird, bleibt alles, wie es ist. Topqualifizierte Bewerber gehen im Antragsprozess verloren oder wandern kurz nach Ankunft weiter. Mein europäisches Team und ich, wir sind Experten in der Einwanderung, Experten in der Ansiedlung und in der Immigration von Schlüsselkräften. Wir kennen die zahlreichen Hürden und Herausforderungen und wissen, wie wir diese umgehen können, um Sie oder dich als HR-Mitarbeiter zu entlasten. Die Erfahrungen, die ich hier erwähnt habe, machen wir nicht selten. Wir kennen die Schwierigkeiten bei Botschaften und örtlichen Behörden. Wir stoßen häufig auf Fälle, bei denen der Prozess von Anfang an nicht reibungslos verlief. Oft werden wir halt leider erst dann hinzugezogen, wenn Firmen feststellen, dass etwas schiefgelaufen ist und wenn sie nicht mehr weiter wissen. Wir wünschen uns, von Anfang an in den Prozess eingebunden zu werden, um diese Stolpersteine im Voraus aus dem Weg zu räumen und den Antragsprozess reibungsloser und schneller zu gestalten. Das führt mich zu einem kurzen Abstecher und dann zum Abschluss meiner heutigen Podcast-Folge. Unsere aktive Beteiligung an diesem Prozess liegt zwischen Global Recruiting und endgültigem Onboarding nach Bewilligung der Arbeitserlaubnis. Wir sind so immer dazwischen geschaltet. Wenn ein Kandidat im Recruiting interviewt wird, der perfekt zum Suchprofil des Unternehmens passt und ihm ein Arbeitsplatzangebot gemacht wird, stellt sich oft die Frage, wo für das HR-Team das internationale Onboarding beginnt. Aus meiner Erfahrung als externer Dienstleister mit einem Überblick über das gesamte System fängt das internationale Onboarding an, wenn der Kandidat im Onboarding-Team landet und die Information erhält, dieser neue Kollege benötigt ein Arbeitsvisum, kümmert euch drum. Wenn zum Glück im Unternehmen ein Mobility-Team vorhanden ist, das sich gut auskennt, geht es von dort direkt weiter. Wenn es sich um mittelständische Firmen handelt, ist es häufig so, dass der Bereich Mobility outgesourced wird an Agenturen wie uns, Moves Consulting. Und wir stellen dann aber leider oft fest, dass das Team einem Bewerber ein Jobangebot gemacht hat, aufgrund passender beruflicher Vorerfahrung in der Branche und den entsprechenden Fachkenntnissen, nur leider keine Berufsausbildung mit anerkanntem Diplom hat. Wir haben uns daher zur Aufgabe gemacht, unseren Firmenkunden einen Pre-Immigration-Check zu liefern. Den gibt es bei uns kostenlos für unsere Kunden, damit ein Auftrag erst danach verbindlich platziert wird. In diesem Pre-Immigration-Check erhalten wir Lebenslauf, Berufsausbildungsnachweis und eine Stellenbeschreibung. Und binnen weniger Minuten können wir unseren Kunden sagen, ob dieser Kandidat berechtigt ist für eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis und welche Kategorie am optimalsten wäre, am schnellsten zu erreichen für ihn und die am besten passt. Wir wissen aus Erfahrung, dass das internationale Onboarding eine komplexe Aufgabe ist, die viele Beteiligte und Herausforderungen beinhaltet. Deshalb möchten wir von Ihnen erfahren, von euch, wie diese Herausforderungen gemeistert werden bei euch und wie ihr sicherstellt, dass internationale Mitarbeiter sich von Anfang an willkommen fühlen und sich schnell in eurem Unternehmen zurechtfinden. Lasst mich eure Erfahrungen und Best Practices wissen. Schreibt mir E-Mails, ruft mich an, kommt zu mir in meinen Podcast, lasst uns drüber reden, wie ihr in eurem Unternehmen erfolgreich diese Hürden bewältigt und wie eure Leute es schaffen, wie ihr mit der gesamten Belegschaft daran arbeitet, dass sich die Neuen wohlfühlen bei euch. Wenn ihr Fälle habt, wie ich sie heute berichtet habe, wenn ihr Best Practice Beispiele habt, freue ich mich auf eure E-Mail unter office@moves-consulting.com. Wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, geht auf LinkedIn unter Cornelia Epping. Dort findet ihr unseren Newsletter, unsere Firmenseite, meine ganzen Postings und Kommentare. Auch auf Facebook findet ihr mich mit Moves Consulting als Firmenseite und mit meinem persönlichen Profil. Ich freue mich, wenn ihr euch mit mir vernetzt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Feedback, Themenvorschläge und Fragen sind wie immer herzlich willkommen unter office@moves-consulting.com. Wir hören uns wieder in 2 Wochen mit einer weiteren Folge von Wanted Global Talent. Bis dahin, liebe Grüße und bis bald. Ciao!